Vielen Dank für dieses Lied. Eine bessere Einleitung hätte ich mir heute nicht wünschen können. Nun, das Thema für heute Abend lautet: Wer ist Jesus? Die Menschen zu Jesu Zeit hatten verschiedene Meinungen, wer er sei. Und man muss feststellen, dass sich bis heute an dieser Tatsache nicht viel verändert hat. Wenn man heute die Leute auf der Straße oder in der Fußgängerzone fragen würde, wer ist Jesus, dann würde man wahrscheinlich die unterschiedlichsten Antworten erhalten. Fiktion, Religionsstifter, Gotteslästerer, Verrückter, Wanderprediger, Moslem. Die Menschen wissen nicht genau, wer Jesus ist. Ihre Vorstellungen sind ungenau, falsch, unvollständig. Und die Frage, wer Jesus ist, ist absolut berechtigt. Und wir wollen uns dieser Frage stellen und wieder einmal auf Spurensuche gehen, was uns die Bibel über die Identität Jesu verrät. Und der Epheserbrief soll uns wieder daran leiten, er soll wieder so den Weg vorbahnen. Und wir werden hier und da ein bisschen durch die Bibel blättern und schauen, was wir über ihn erfahren werden. Ich habe 4 Punkte mitgebracht. Das erste ist die Erkenntnis Jesus. Das zweite ist, was sagen die Leute über Jesus? Das dritte ist, ich bin, der ich bin. Also wir lassen Jesus selbst mal zu Wort kommen und hören, was er über sich selbst sagt. Und zum Schluss wollen wir es persönlich machen und uns selbst fragen, wer ist Jesus für mich eigentlich? Und ich bitte euch mal, die Bibel wieder aufzuschlagen, und wir wollen Epheser Kapitel 1 wieder aufschlagen. Und die Verse 15 bis 23 lesen. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben in dem Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Lasst uns zunächst aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, wir kommen mit einer aufrichtigen Frage heute zu dir. Wir fragen, wer bist du? Und ich bitte dich, dass du uns den Geist der Offenbarung und der Weisheit gibst. Geöffnete Augen unseres Verständnisses, dass du dich uns vorstellen kannst, dass wir wissen, wer du bist, Herr Jesus. Wir bitten dich in Jesu Namen. Amen. Wir lesen hier eines von 3 Gebeten, die Paulus in den Epheserbrief immer wieder mit einflechtet. Und in Vers 15 beginnt er damit: darum. Nachdem wir von Vers 14 oder 3 bis 14 gelesen haben, eine Ausführung darüber gemacht hat, wer wir sind, das haben wir am Freitag gehört, formuliert er nun ein Gebet, das er auf dem Herzen trägt. Darum, es bezieht sich auf alle Verse, die davor waren. Und ab Vers 17 lesen wir, betet er Folgendes: dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Und wir nehmen Vers 18 mit dazu, erleuchtete Augen eures Verständnisses. Wisst ihr, in diesen Tagen habe ich ebenfalls ein Gebetsanliegen, das ich auf dem Herzen trage. Mein Gebet ist es, dass wir heute Abend hier weggehen können oder nach Hause gehen können, nicht mit einer Frage, wer ist Jesus, Fragezeichen, sondern mit einer klaren Antwort, wer Jesus ist, Ausrufezeichen. Die Predigt am Freitag, die ich hielt, über die Identität, wer bin ich, hängt mit dieser hier ganz stark zusammen. Denn um wirklich zu verstehen, wer wir sind, müssen wir zunächst verstehen, wer Jesus ist. Wir haben ja in diesen Versen davor gelesen, dass Christus kommt 12 Mal in diesen Versen vor, 3 bis 14. Also irgendwas ist ja mit dieser Person, die uns etwas über unsere eigene Identität verrät. Und ich möchte das mal an euch weitergeben. Was würdet ihr sagen, wenn euch jemand fragt, eure Schulkollegen, eure Arbeitskollegen, jemand auf der Straße, wer ist Jesus? Was für eine Antwort würdet ihr geben? Es muss keine umfassende sein, einfach mal so Schlagwörter. Erlöser, dankeschön.
Der Sohn Gottes.
Nochmal? Der Sohn Gottes, vielen Dank.
Leben.
Jesus ist Leben, sehr gut, danke.
Helfer.
Jesus ist Helfer, dankeschön. Weiter. Jesus ist der einzigste Weg. Danke. Jesus ist Gott. Ich glaube, wir könnten noch eine Weile weitermachen. Ich möchte euch, ich habe nichts anderes von euch erwartet. Alle eure Antworten sind richtig. Ich will euch nicht zu nahe treten, aber all diese Antworten, die könnte ich auch googeln. Ich habe mal Wikipedia durchgelesen, es wird ähnlich beschrieben. Wissen wir tatsächlich mit diesen Aussagen, wer Jesus ist? Es ist so ein bisschen wie ich meinen Ausweis gezeigt habe, die Eckdaten gesagt habe und gesagt, jetzt wisst ihr, wer ich bin. Aber das wäre sehr oberflächlich, nicht wahr? Und genauso ist es auch mit Jesus. Wir lesen so ein paar Schlagwörter, wir wissen so ein paar Namen, versteht mich nicht falsch. Aber wissen wir tatsächlich, wer Jesus ist? In der Erkenntnis seiner selbst, in anderen Worten, dass wir Jesus erkennen, wie er ist. Und Paulus benutzt hier dieses Wort Epignosis aus dem Griechischen, das wir mit Erkenntnis übersetzen. Und das bedeutet so viel wie richtig, genaue und vollständige Erkenntnis. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass man eine falsche, eine ungenaue oder eine unvollkommene Erkenntnis über Jesus haben kann. So wie die Leute auf der Straße oder in der Fußgängerzone. Und wisst ihr, als ich zu diesem Punkt kam, das ließ mich irgendwie innehalten. Mit diesem Titel, Wer ist Jesus, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, euch Jesus vorzustellen, wer er ist. Und wisst ihr, grundsätzlich würde ich diese Frage mit einem sehr deutlichen Ja beantworten. Weißt du, wer Jesus ist? Ja, das weiß ich. Ich weiß das. Und dennoch hinterfrage ich mich kritisch. Habe ich eine vollständige, eine genaue, eine richtige Erkenntnis von Jesus? Und wisst ihr, in gewisser Weise hoffe ich, dass meine Erkenntnis von Jesus nicht vollständig ist, weil ich glaube, dass Jesus noch so viel mehr ist, als was ich bisher begriffen habe von ihm. Ich kann mir die Erkenntnis Jesu nicht erarbeiten. Jetzt google ich mal, ich lese ein paar Bücher und klar, die Bibel lese ich auch und dann weiß ich, wer Jesus ist. Wisst ihr, es braucht ein aufrichtiges Gebet an Gott, dass Gott uns Jesus vorstellt, dass er uns zeigt, wer Jesus ist. Und Paulus schreibt hier in diesem ellenlangen Satz, was Christus für uns getan hat, Verse 3 bis 14, und was das alles über unsere Identität aussagt. Paulus weiß aber, dass er noch so viel Theologiestudium anbieten kann. Er weiß, dass seine Fähigkeiten als Mensch limitiert sind und deshalb formuliert er dieses Gebet, dass Gott selbst den Ephesern den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit sie Jesus immer besser kennenlernen, dass ihnen die Augen ihres Verständnisses geöffnet werden, wer Jesus ist. Und wir dürfen Paulus sein Gebet zu unserem eigenen Gebet machen. Für uns selbst, weil ich glaube, dass wir alle etwas dazu lernen können, aber auch füreinander. Vielleicht gibt es unter uns Menschen, die nur ganz vage wissen, wer Jesus ist. Und Vers 18 heißt es, dann erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Gott, gebe uns diese Weisheit, die Offenbarung, damit wir erkennen, unsere Berufung und unser Erbe. Was ist denn unsere Berufung? Was ist unser Erbe? Wir sind dazu berufen, seine Kinder zu sein. Als seine Kinder sind wir damit auch seine Erben. Als Erben haben wir jemanden, der vor uns gewesen ist. Wir sind die Nachfolger. Wir sind Miterben. Und unsere Aufgabe ist es, diese Aufgabe unseres Vorgängers auszuführen. Und wisst ihr, ich habe einige Geschichten gelesen aus der Bibel, wo Jesus sich den Menschen vorstellt und mir ist etwas aufgefallen. In vielen Begebenheiten war es so, wann immer sich Jesus den Menschen offenbart hatte und ihnen die Augen geöffnet hatte, wer er wirklich ist, dann war das immer damit mit einem Ruf in die Nachfolge verbunden. Jesus stellt sich den Menschen nicht einfach so vor. Seht mal her, was ich kann und ja, bis demnächst mal irgendwann. Jesus, er wollte eine dauerhafte Beziehung zu den Menschen haben. Und das funktioniert nur, wenn er sagt, und jetzt folgt mir nach. Komm mit mir mit. Ich will dir viel mehr zeigen. Und Paulus, eines der prominentesten Beispiele, der den Epheserbrief geschrieben hatte, Paulus hatte an einem Punkt in seinem Leben keinen blassen Schimmer, wer Jesus ist. Lasst uns das mal aufschlagen in Apostelgeschichte 9. Auf dem Weg nach Damaskus begegnet ihm Jesus in einem hellen Licht. Er fällt zu Boden und er ist physisch blind. Er kann nicht mehr sehen. Aber wisst ihr, auch seine inneren Augen, die Augen seines Verständnisses sind ebenfalls blind. Er weiß nicht, wer Jesus ist. Paulus hatte eine klare Vorstellung, wer er ist. Wir lesen das in Philippa. Beschnitten am achten Tag aus dem Gesetz Israel vom Stamm Benjamin, ein Benjaminiter, ein Hebräer unter Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eiferer ein Verfolger der Gemeinde. Paulus hatte keine Identitätskrise. Er wusste ganz genau, wer er ist. Darüber hat er sich identifiziert, aber er hat sich darüber identifiziert, was andere Leute über ihn sagen. Er hat sich damit identifiziert auf die Dinge, die sich auf diese Welt beziehen. Und als Jesus vor ihm steht, weiß er nicht, wer es ist. Er muss erst fragen und er fragt, Herr, wer bist du? Und Jesus antwortet ihm, ich bin Jesus, den du verfolgst. Keine weiteren Erklärungen mehr ist nötig. Er weiß, das ist derjenige, der gekreuzigt wurde, der tot ist und er steht jetzt lebendig vor ihm. Jesus zeigt sich in seiner ganzen Allmacht. Und die zweite Frage, die Paulus stellt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und wir sehen an diesem Beispiel, Jesus stellt sich ihm vor, und im zweiten Schritt ruft er ihn sofort in die Nachfolge. Er sagt dann zum Ananias, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, Vers 15, um meinen Namen vor den Heiden und Königen und vor die Kinder Israels zu tragen. Er gibt ihm direkt einen Auftrag. Das ist deine Mission. Du bist jetzt mein Nachfolger. Er tritt in die Fußspuren dessen, der vor ihm gegangen ist, das Evangelium der ganzen Welt zu predigen. Und dann lesen wir Vers 18, und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er konnte augenblicklich wieder sehen, stand auf und ließ sich taufen. Er konnte nicht nur physisch wieder sehen. Gottes Geist öffnete ihm die Augen seines Verständnisses, wer Jesus ist. Er hatte eine ganz persönliche Erfahrung mit ihm gehabt. Für ihn war es jetzt ganz klar, wer dieser Jesus ist. Und damit bekommt er eine neue Identität. Jetzt definiert er seine eigene Identität nochmal ganz neu. Im Philipperbrief bringt er das ebenfalls zum Ausdruck nach diesem Abschnitt. Früher hat er sich an Dingen festgehalten, die er geschätzt hatte über seine Identität. Heute achtet er das alles nur noch für Dreck. Das, was ich früher war, ist nichts gewesen. Jetzt bin ich ein Kind Gottes, jetzt bin ich ein Nachfolger Jesus. Ich bin ein Begnadigter. Und wenn wir diese Geschichte im Hinterkopf behalten, dann können wir vielleicht besser verstehen, worüber Paulus hier schreibt, was er versucht, den Ephesern deutlich zu machen. Mit diesem Brief möchte er auch uns heute deutlich machen, wer wir sind, wer Jesus ist und warum er sich uns vorstellen möchte. Und Gott gebe uns ein aufrichtiges Herz heute zu fragen, Herr, wer bist du? Er gebe uns erleuchtete Augen unseres Verständnisses zu erkennen, wer Jesus ist, wenn er vor uns steht. Und wir wollen mal dazu übergehen und schauen, was haben die Leute über ihn gesagt. Jesus fragte einmal seine Jünger ganz direkt, was sagen die Leute, wer ich bin? Und sie gaben genauso vage Antworten wie heute in der Fußgängerzone. Einige sagen, du bist Johannes der Täufer, andere Elia. Sie hatten keine genaue Vorstellung, wer Jesus ist. Aber Jesus war es nicht egal, was die Leute über ihn dachten. Sonst würde er diese Frage nicht stellen. Und wir wollen mal sehen, was Matthäus uns über Jesus verrät. Es war einer der 12 Jünger, hatte also viel Kontakt mit Jesus und die Chancen stehen gut, dass wir eine aussagekräftige Antwort von ihm erhalten. Und dazu hilft es vielleicht mal so ein bisschen, das Matthäus-Evangelium unter die Lupe zu nehmen und mal so einen groben Faden darüber zu ziehen. Matthäus, sein Evangelium ist nicht chronologisch geschrieben, also nicht zeitlich korrekt. Matthäus hatte eine ganz bestimmte Version, wie er die Dinge aufschreiben wollte, die er wusste. Sie sind auch nicht einfach wirr zusammengeschrieben worden, so jetzt schreibe ich mal die Geschichte aus und dann fällt mir die Geschichte noch ein, die schreibe ich dann hinten dran und ach ja, letztens hat mir noch jemand die Begebenheit erzählt, die füge ich auch noch irgendwie dazu. Es gibt eine ganz klare Struktur im Matthäus-Evangelium. Es ist thematisch geordnet. Und er beginnt das so, Matthäus 1, schlag das mal auf. Matthäus 1 steht Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids. So fängt er an. Matthäus macht gleich vom ersten Vers klar und deutlich, wer Jesus für ihn ist. Der Messias sollte nämlich aus dem Königsgeschlecht Davids kommen. Das heißt, aus einem Königsgeschlecht. Jesus, der Sohn Davids, war ein gängiger Ausdruck für den Messias. Bedeutet im Umkehrschluss, Jesus ist der König. Matthäus benutzt diesen Ausdruck Sohn Davids mehr als alle anderen Evangelisten. Das war ihm wichtig. Er wollte deutlich machen, wer Jesus ist. Und das ganze Evangelium ist so aufgebaut, dass er uns Jesus als Person vorstellen möchte. Er beschreibt am Anfang die Wunder und Umstände seiner Geburt. Er erklärt die Herkunft dieses Königs. Wo jemand herkommt, ist ganz entscheidend für unsere Identität. Und er zeigt das Ziel dieses Königs an. Vers 21. Sie wird aber einen Sohn gebären, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von den Sünden. Die erste Verheißung im Neuen Testament. Und auch das war Matthäus wichtig gewesen. So, wir sehen also die ersten 4 Kapitel, die Herkunft dieses Königs. Wo kommt er her? Ist das legitim? Geschlechtsregister. Dann kommen Kapitel 5-7, die Bergpredigt. Was ist das Reich dieses Königs? Was ist das Wesen seines Reichs? Wie komme ich in dieses Reich hinein? Und dann Kapitel 8 und 9 reihen sich einige Wundertaten aneinander, 9 kurze Geschichten. Und es zeigt einfach, dieser König gibt vor, König zu sein und jetzt beweist er es mit der Tat. Ich bin wirklich der, ich vorgebe zu sein. Er vollbringt Wunder. Wir werden gleich noch näher drauf eingehen. Und dann kommt Kapitel 10, die Aussendung der Jünger. Er ruft in seine Nachfolge und dann sendet er sie wieder aus. Und dann lesen wir weiter, 14 bis 17, Widerstand gegen das Königreich, könnte man zusammenfassen, 9 bis 22, der König zieht nach Jerusalem ein, kommt die Endzeitrede, Tod und Auferstehung. So, das ist der rote Faden, den Matthäus hier spannt, der sich durch das ganze Evangelium zieht. Durch diesen Aufbau will er uns zeigen, wer Jesus ist. Matthäus stellt uns Jesus als den König vor. Aber Matthäus lässt auch Zeitzeugen zu Wort kommen und da gehen wir jetzt mal ein bisschen genauer drauf ein. Und das fängt bei Kapitel 8 an. Und da haben wir gleich die erste Begebenheit, die Heilung eines Aussätzigen. Habt ihr bestimmt so die Überschrift. Ja. Niemand konnte von Aussatz heilen. Das war ein Zeichen des Messias. Er war der Einzige, der von Aussatz heilen könnte. Und Jesus sagt dem Aussätzigen, der heilt, jetzt geh in die Synagoge und zeig dich ihnen zum Zeugnis. Er wollte damit unterstreichen, sie werden jetzt nach mir fragen, wer hat dich geheilt? Wer ist derjenige, der von Aussatz heilen kann? Und sie werden wieder auf mich zukommen, sie werden weiterfragen. Aber er schickt ihn einfach mal in die Synagoge. Und dann lesen wir die Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum. Lasst mich das ganz kurz lesen. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm und bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt daheim, gelähmt danieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortet und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Mal bis hierhin. So, wer ist Jesus für diesen Hauptmann? Es ist jemand, der Autorität hat. Dieser Hauptmann vergleicht sich selbst mit Jesus. Er sagt, auch ich habe diese Autorität, ich weiß, wie das funktioniert. Wenn ich zu den neuen Soldaten sage, und er hat 100 Soldaten unter sich, geh, dann gehen die, und wenn ich sage, komm her, dann kommen sie wieder her. Ganz egal, ob das Sinn macht oder nicht, sie hören einfach drauf, weil ich die Autorität habe. Aber hier sieht der Hauptmann, er hat keine Autorität über Krankheiten. Und dieser Mensch ist ihm irgendwie wichtig, deswegen lässt er zu Jesus gehen, und er weiß, wie das funktioniert. Dieser Mann hat Autorität über Krankheiten. Und es ist ihm ganz klar, Jesus ist jemand, der Autorität hat. Und dann kommen wir überspringen so ein paar Geschichten. Jesus stillt den Sturm. Und wir lesen Vers 27. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Wisst ihr, gestern haben wir dafür gebetet, dass es nicht regnen soll. Und es hat nicht geregnet. Es war ziemlich kalt gestern Abend. Nächstes Mal müssen wir auch dafür beten, dass es ein bisschen wärmer wird abends. Aber Gott hat dieses Gebet erhört. Warum? Weil er der Herr über das Wetter ist. Und genau das haben die Leute hier gesehen. Er stillt den Sturm, er sagt Wind und Wellen, alles ruhig. Wer ist Jesus für sie? Er ist der Herr über das Wetter. Dann lesen wir weiter. Die Heilung von zwei Besessenen. Wir kennen die Geschichte. Und was sehen die Leute? Dieser Mann ist Herr über Dämonen. Und dann lesen wir weiter, die Heilung eines Gelähmten. Ja, und auch das ist die Geschichte, wo die Freunde ihn hochtragen, ihn durch das Dach runterlassen, wenn wir das im Kontext lesen. Und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und was sagen die Pharisäer, wer er ist? Das ist ein Lästerer. Wer ist dieser, dass er sowas sagen kann? Aber die anderen Menschen sehen, er ist Herr über Krankheiten, er macht gesund. Und er unterstreicht damit seine Autorität. Seht her, was ich alles tun kann. Ich bin der König. Und dann lesen wir weiter die Auferweckung des Tochter des Jairus. Jesus ist Herr über den Tod. Er sagt, Zellen, regeneriert euch wieder, Herr. Werdet wieder lebendig und Tote stehen wieder auf. Für diese Leute war er der Herr über Leben und Tod. Und wir lesen in Epheser 19, was wir gelesen haben, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit, der Macht, seiner Stärke. Und hier stehen vier Wörter für Macht oder Kraft zusammen, die man auch mit Wunderkraft, Übermacht, Herrschaft, Gewalt, Vollmacht übersetzen könnte. Es ist uns kaum möglich, zwischen diesen einzelnen Wörtern zu unterscheiden, und die Worte scheinen sich unter der Schwere der Bedeutung der zu beschreibenden Wirklichkeit zu biegen. Worte reichen nicht aus, um die Kraft und Macht Jesu zu beschreiben, die um unseretwillen am Werk ist, die von Jesus ausgeht. Und wisst ihr, wenn wir die Person Matthäus mal einmal betrachten, wisst ihr, was er vorher gemacht hat, bevor er ein Nachfolger Jesu wurde? Weiß das jemand? Er war Zöllner. Und aus wirtschaftlicher Sicht ging es diesen Menschen richtig gut. Zöllner hatten genug Geld, dass sie den Leuten abknöpften. Ja, sie haben Zoll erhoben, aber haben sich immer ein bisschen mehr geben lassen und das in ihre eigene Tasche gesteckt. Sein Leben war geprägt von alltäglichem Betrug. Vermutlich konnte er 3 Sprachen: Aramäisch, Griechisch, Hebräisch. Er musste lesen, schreiben und rechnen können. Matthäus war ein gebildeter Mann gewesen. Er war jemand, der zwischen den Welten lebte. Er ist kein Römer, aber er arbeitet für sie. Er ist Jude, aber die akzeptieren ihn nicht. Die wollen nichts mit ihm zu tun haben. Aber auch ein Matthäus fragt sich an einem Punkt, wie viele andere Menschen, die Wundertaten gesehen haben, die wir gerade durchgegangen sind, wer ist Jesus? Und ich glaube, an einem Punkt in seinem Leben fragt er sich aufrichtig, Herr, wer bist du? Und Jesus stellt sich ihm vor, er ist der Sohn Davids, er ist der König, er beweist es durch seine Taten, seine Identität ist echt. Er ist Herr über Krankheit, er ist Herr über Dämonen, er ist Herr über den Tod. Und gestern im Zeugnis hörten wir, er ist Herr über ein kaputtes Auto. Er ist Herr über Bremsen, obwohl keine Bremsflüssigkeit drin ist. Martin ist leider nicht mehr da. Und wisst ihr, vielleicht geht es euch manchmal so, dass eure Bremsen im Leben versagen, dass ihr ungebremst in Sünden reinrauscht. Schlimme Sünden, die scheinbar nicht zu vergeben sind für euch. Ihr schleppt eine Last mit euch rum und wisst nicht, wohin damit. Wisst ihr, Zöllner hatten nur Umgang mit anderen Zöllnern oder mit Prostituierten. Könnt ihr euch vorstellen, in was für einem Umfeld Matthäus gelebt hat? Ich weiß es nicht, wie es wirklich war, aber könnt ihr euch vielleicht ausmalen, in was für Sünden er gelebt hat? Aber wisst ihr, bei all dem zeigt Jesus, er ist der Herr über die Sünde, er vergibt. Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und wenn du das Gefühl hast, du hast keinen Frieden, weil dir nicht vergeben worden ist, dann stimmt das einfach. Es mag einen Grund dafür geben, aber nicht, weil es zu wenig Gnade für dich gibt. Herr, Jesus ist der Herr über die ganze Schöpfung. Er ist der König dieser Welt. Wisst ihr, die Definition von Identität bedeutet Echtheit einer Person oder Sache, völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird. Wir Menschen neigen dazu, immer etwas unecht zu sein, etwas vorgeben. Wir geben manchmal etwas vor, was wir nicht sind. Jesus lebte diese Definition zu 100% aus. Jesus ist wirklich der, der hier im Matthäus-Evangelium vorgibt zu sein. So, er stellt uns als König vor, als Herrscher dieser Welt. Was bedeutet das, wenn Jesus der König ist? Vor welcher Entscheidung stellte das Matthäus? Und vor welcher Entscheidung stellt uns das heute? Wenn Jesus wirklich das ist, was er vorgibt zu sein, dann müssen wir ihm nachfolgen. Jesus stellte sich Matthäus vor und er forderte ihm auch, folge mir nach. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, er flechtet seine eigene Bekehrung in den ganzen kurzen neun Geschichten ein hier. Kapitel 9, Vers 9. Ja, er erzählt die ganzen Wundertaten, er zählt auf, er ist der Herr über Krankheit, Herr über Dämonen, Herr über das Wetter. Und das habe ich gesehen und dann habe ich mich bekehrt und dann kam Jesus, er kommt an seiner Zollbude vorbei und sagt, folge mir nach. Matthäus weiß, wer es ist. Es hält ihn nichts mehr zurück, er steht auf und folgt ihm nach, koste es, was es wolle. Er gibt ein großes Mahl für ihn. Er lädt alle seine Freunde, seine Kumpels, die Prostituierten und die Zöllner, er lädt sie alle zu sich nach Hause ein. Und er macht einen Schlussstrich und sagt, jetzt folge ich diesem Mann nach. Das alte Leben lasse ich hinter mir. Nie mehr zurück. Matthäus will nicht mehr zwischen den Welten leben. Er will dazugehören, er möchte wissen, wer er ist, welche Identität hat er. Ist er Römer, ist er Jude? Aber wisst ihr, wir haben es mehrfach heute schon gehört, auch im Zeugnis gestern von Arnold, wir leben oft selbst zwischen diesen Welten. Wer bist du? Gehörst du zur Welt? Bist du ein Christ? Bist du ein Nachfolger Jesu? Indem Jesus sich ihm vorstellte, sich ihn in seiner Vollmacht, in seiner Kraft offenbarte, erkannte Matthäus, wer er ist. Ein Sünder, der Vergebung braucht. Er schreibt mehr als alle anderen Evangelisten über die Nachfolge, was es bedeutet, was es kostet. Und als Jesus stirbt und jegliche Hoffnung dahin ist, was machen die Jünger? Sie gehen wieder zurück in ihren alten Beruf. Was soll Matthäus machen? Soll er wieder Zöllner machen? Soll er wieder die Leute abzocken? Unmöglich, unmöglich. Er hat diese Entscheidung einmal getroffen, nie mehr zurück. Und wir sehen, dass er das Matthäus-Evangelium geschrieben hat, er ist nicht in seinen Beruf zurückgegangen, er ist geblieben. Jesus hat sich ihm gezeigt, er wusste, er ist der König. Ich kann nicht einfach wieder zurück. Wisst ihr, Arnolds Zeugnis, wenn ich darauf nochmal zurückkommen kann. Arnold lebte zwischen den Welten. Er fragte, Herr, wer bist du? Und Jesus stellte sich ihm ganz klar vor. Und Arnold folgte ihm nach. Wir hörten Helmuts Zeugnis. Jesus stellte sich einer Nastja durch eine defekte Lichtmaschine vor, die wieder funktionierte. Und Nastja folgte ihm nach. Sie ist heute in Mexiko. Matthäus bezeichnet sich selbst bei der Auflistung der 12 Jünger immer nur oder als Matthäus den Zöllner. Lukas zum Beispiel schreibt einfach nur Matthäus. Für Lukas war Matthäus kein Zöllner mehr. Aber Matthäus wusste, woher er kam. Er schreibt Matthäus, der Zöllner. Er wusste, dass es alles Gnade war, die ihm sein König gewährt hatte. Und diese Gnade will uns der König dieser Welt auch heute geben. Wisst ihr, manchen von euch sieht man es tatsächlich an, dass ihr zwischen den Welten lebt. Ich sage das nicht anklagend oder abwertend. Ich sehe das, weil ich weiß, dass ich auch von da gekommen bin. Da, wo ihr hin wollt, manchmal, da sind wir hergekommen mit Arnold. Ich sage das mit Mitgefühl, weil ich weiß, in was für einer Lage ihr steckt. Ich weiß, was für Kämpfe ihr habt. Ich weiß, was für Vorbehalte ihr habt. Und was für einen innerlichen Konflikt das manchmal mit sich bringt. Matthäus hatte diesen Blick, wer Jesus ist. Er hatte verstanden, dass dieser König sein Retter ist. Und genau davon spricht Paulus in Epheser 1, Vers 20. Er sagt, die hat er wirksam leisen, also die Kraft hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Jesus sitzt wieder auf seinem Thron, auf dem Ehrenplatz zu der Rechten Gottes. Aber wir wollen auch mal Jesus selbst zu Wort kommen lassen. Was sagt Jesus über sich selbst? Lasst uns dazu mal Johannes 18 aufschlagen. Verse 3 bis 7. Nachdem nun Judas die Truppe und von den obersten Priestern und Pharisäern Dienern bekommen hatte, kam er dorthin mit Fackeln und Lampen und mit Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus, den Nazarener. Jesus spricht zu ihm: Ich bin's. Es standen aber auch Judas bei ihm, der ihn verriet. Als er nun zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Und ich finde, es ist eine wirklich seltsame Situation. Sie kommen in der Dunkelheit, sie brauchen Licht, sie brauchen Lampen, um den richtigen Mann zu identifizieren. Sie wissen nicht, wer Jesus ist. Sie bringen aber auch Waffen mit, um die Gewalt zu haben, um Kraft zu haben, diesen Mann festzunehmen. Sie sind in der Überzahl. Die physische Gewalt ist auf ihrer Seite. Sie sind in der Übermacht. Und dann sagt Jesus: Ich bin's. Und wisst ihr, Jesus, das ist dieser gleiche Ausdruck, den Gott verwandt hatte, als er zu Mose sprach. Mose fragte: Was soll ich sagen zum Pharao? Wer schickt mich? Und er sagt: Sag ihm, ich bin, der ich bin, hat dir gesagt. In anderen Worten, Gott hat dir gesagt, dass du das machen sollst. Und genau das ist der gleiche Ausdruck hier, den Jesus für sich verwendet. Sie fragen ihn: Wir suchen Jesus. Und er sagt: Ich bin's. Und es zieht sie auf ihre Knie. Jesus weiß, was kommt. Er lässt sich festnehmen. Er wird sterben, aber nicht, ohne vorher ihnen zu zeigen, wer er wirklich ist. Er ist der König und sie müssen ihre Knie beugen. Diese Allmacht, diese Kraft drückt sie physisch auf den Boden. Aber sie verstehen immer noch nicht. Sie suchen immer noch Jesus, den Nazarener. Sie sehen nicht Jesus, den König, der vor ihnen steht. Ihre Augen sind geschlossen, ihr Verständnis ist verblendet. Und wisst ihr, eigentlich haben wir keine Wahl. Eines Tages wird sich jedes Knie vor ihm beugen. Ob wir nun seine Königsherrschaft anerkennen oder nicht. Und Paulus schreibt dazu weiter, Epheser 21 und 22, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen, und er hat alles seinen Füßen unterworfen. Jesus ist nicht nur der König dieser Welt, er ist der König des ganzen Universums, er ist der König dieser Weltzeit und der zukünftigen Weltzeit. Und wir tun gut daran, anbetend vor diesem König niederzuknien. Aber Jesus ist noch viel mehr als das alles. Wisst ihr, ich finde das echt herausfordernd zu sagen, wer ist Jesus? Es gab da mal einen Außenminister, deutscher Außenminister, der ist nach China geflogen. Er sagt einem seiner Mitarbeiter, erklären Sie mir China. Wie soll man das in so kurzer Zeit machen? Und mir geht es ähnlich. Wie soll ich das richtig machen? Jesus sagt aber auch, ich bin das Brot des Lebens. So, wir Menschen sind von Hunger getrieben. Hunger nach Liebe, Hunger nach Sicherheit, Hunger nach Anerkennung. All das sind legitime Sehnsüchte. Aber wenn wir an der falschen Stelle suchen und nach Erfüllung suchen, dann werden wir enttäuscht werden. Menschen können nicht alle unsere Bedürfnisse erfüllen. Jesus sagt, ich kann euren Lebenshunger wirklich stillen. Er sagt, ich bin das Licht dieser Welt. Viele Menschen leben in einer gewissen Orientierungslosigkeit. Wir tappen oft im Dunkeln. Welche Wertmaßstäbe sind die richtigen? Wohin will ich mit meinem Leben eigentlich? Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in der Dunkelheit leben, sondern das Licht des Lebens haben. Er sagt auch, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer gibt mir Hoffnung, wenn ich einen Freund, einen Angehörigen verliere? Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Jesus hat sein Leben für die Menschen gegeben. Sein Tod am Kreuz, seine Auferstehung haben es möglich gemacht, dass Menschen ihr Leben ändern und in einer Beziehung zu ihm leben können. Kommen wir zum vierten Punkt. Wer ist Jesus für mich? Seht ihr, vor einigen Monaten stellte ich mir genau diese Frage. Herr, wer bist du? Und wisst ihr schon, obwohl ich schon seit einigen Jahren mit Jesus gehe, mit ihm viel erlebe, hatte ich auf einmal das Gefühl, ihn gar nicht richtig kennengelernt zu haben. Und ich las die Geschichte, wo Jesus den Sturm stellt. So fing das an und die Menschen fragen, Herr, wer ist dieser? Wer ist Jesus? Und ich fragte mich da auch, ja, wer ist Jesus eigentlich? Und es ging über mehrere Tage und parallel dazu verschlechterte sich der Gesundheitszustand meines Kindes. Neurodermitis, das ist nichts Dramatisches, es geht nicht darum, aber wir lernten damit zu leben eine Zeit lang, er kratzt sich ständig, aber dann wurde das immer schlimmer. Er kratzte sich blutig, er konnte nicht schlafen. Ich saß oft bei ihm im Bett und gab mir zu verstehen, dass ich ihm kratzen soll. Und dann versuchte ich nur leicht zu streichen, aber er sagt mir, kratz mal richtig. Und ich merkte, wie in der Dunkelheit meine Finger nass wurden. Ich kratze mein eigenes Kind blutig. Und in dieser Zeit frage ich mich, Herr, wer bist du? In der Bibel lese ich, du bist Herr über Dämonen, du bist Herr über die Krankheiten, du bist Herr über das Wetter, du bist Herr über den Tod. Aber wer bist du? Ich sitze hier mit meinem kranken Kind und ich weiß nicht mehr weiter. Wisst ihr, ich erinnerte mich an Johannes den Täufer. Der Vorreiter war, der hat gesagt, seht das Lamm Gottes, das ist, auf den müsst ihr hören. Dann sitzt er im Gefängnis und dann lässt er fragen, bist du derjenige, der kommen soll oder warten wir auf jemanden anders? Johannes ist auf einmal, er weiß nicht mehr, wer Jesus ist. Und was antwortet Jesus ihm? Sagt ihm, was ich tue. Zeigt ihm die Taten, die der König tut, die der Messias macht. Kranke werden wieder gesund, Lahme laufen wieder, Dämonen werden ausgetrieben. Ich bin der König. Die Antwort hat der Johannes gegeben. Und wisst ihr, obwohl ich mich dafür geschämt hatte, war das ein Trost für mich. Und es wurde mir klar an diesem Punkt, wer Jesus ist. Er ist der König. Und vor ihm falle ich anbetend nieder. Ganz egal, wie krank meine Kinder sind. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ganz egal, ob er meine Bitte erhört. Er ist der König. Er ist mir zu nichts verpflichtet, zu gar nichts. Und vor ihm will ich anbetend niederfallen. Ganz einfach, weil er der König ist. Wisst ihr, wir alle haben unsere Nöte, unsere Probleme, unsere Anliegen. Jesus weiß darum. Und viel zu oft drängen uns diese Dinge in den Mittelpunkt unseres Lebens. Jesus sitzt dann nicht mehr auf dem Thron, er ist irgendwo am Rand unseres Lebens und fungiert nur noch als Segensspender dann und wann. Wisst ihr, vielleicht brauchen wir manchmal eine Identitätskrise, gerade weil wir zwischen den Welten leben und nicht wissen, zu wem wir gehören, dass sich Jesus uns zeigen kann, dass wir ein aufrichtiges Gebet zu Gott schicken und sagen, Herr, wer bist du? Zeig dich mir ganz persönlich. Jesus stellte sich mir noch einmal ganz neu vor. Er hat sich mir ganz konkret vorgestellt. Wisst ihr, ich habe ihn wieder ein Stückchen besser kennengelernt. Er regiert. Er ist König. Gestern sprach Robert von den Evangelisten, die zu unerreichten Völkern gehen und in ihrer Sprache ihnen das Evangelium erzählen, ihnen von der Vergebung der Sünde erzählen. Ich fragte mich, was für eine Sprache muss ich sprechen, um euch zu erreichen? Wo kann ich euch abholen? Welche Kräfte halten dich gerade zurück, Jesus als deinen König anzuerkennen? Was fürchtest du zu verlieren? Wer ist Jesus für dich persönlich? Jesus fragte seine Jünger und ihr, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortet, du bist der Sohn Gottes. Jesus ist es nicht egal, was du über ihn denkst. Er möchte sich dir richtig, genau und vollständig vorstellen. Er möchte, dass du weißt, wer er ist. Denn eines Tages wird sich jedes Knie vor ihm beugen. Gehören deine Knie dazu? Eines Tages werden wir zurückblicken und uns fragen, wie lächerlich die Gründe waren, dass wir unsere Knie nicht vor ihm gebeugt haben. Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wisst ihr, wir können noch so gut wiedergeben, wer Jesus ist. Aber wenn du keine persönliche Beziehung hast zu deinem König, wenn du ihm nicht nachfolgst, dann hast du nicht wirklich begriffen, wer Jesus ist. Es bringt nichts zu sagen, Herr, Herr, wo war dieser Herr, dieser König in deinem Leben? Bist du in seinem Reich? Folgst du ihm nach? Ist er Herr über dein Leben? Ist ja nur Gott kann uns offenbaren, wer Jesus ist. Wir dürfen fragen, Herr, wer bist du? Und was willst du, dass ich tun soll? Gott gebe uns Gnade, für offene Augen unseres Verständnisses zu begreifen, wer Jesus ist. Amen.